Für diejenigen, die dich nicht kennen, ich weiß gar nicht, ob es die Leute gibt. Irgendwer hat schon vorhin was geschrieben, weil ich das ja so ein bisschen angekündigt habe, zumindest am Anfang, dass ich hier heute mit dir sitze. Der böse Martin, ob ich, also seit ich bei der Bundeswehr raus bin, bin ich ehrlich, habe ich keine Sorge mehr oder irgendwie Angst vor Kontaktschuld. Von daher, also das Ganze hier ganz unproblematisch. Lieber Martin, vielleicht stellst du dich in einem Halbsatz kurz selber vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Sellner, wie man hört, vielleicht nicht Österreicher. Ich bin Aktivist, Autor, Organisator und die NZZ nannte mich Mr. Remigration und das würde ich nicht mal bestreiten.
Mr. Remigration, wahrscheinlich heutzutage fast ein Ritterschlag. Wir können wahrscheinlich an anderer Stelle nochmal über den neuesten Korrektivbeitrag sprechen, wobei der ja erst heute Abend in diesem Köln-Theater da irgendwie veröffentlicht wird. Da bin ich durchaus gespannt, was da herauskommt und wie viele Klagen dann Höcker wieder für Vosgerau und Co. Irgendwie anstreben darf. Aber wir wollen heute über ein nicht ganz so lustiges, humorvolles Thema sprechen und zwar nochmal über Irina Zarudzka. Und ich werde gleich im Anschluss an unser Gespräch noch die Beiträge und Videos zeigen, vor allem die Clips, die jetzt tatsächlich unzensiert veröffentlicht wurden von dem Mordanschlag auf sie, vor allem und auch da muss man sagen, unzensiert ja auch nicht ganz, denn soweit ich das bisher gesehen habe, ist ja auch unmittelbar in dem Moment, in dem quasi zugestochen wurde, auch noch was rausgeschnitten worden. Also wir haben halt quasi den unmittelbaren Anfang der Tat. Und ab dem Zeitpunkt oder die Sekunde, als er dann weggeht und für ja über eine Minute, während die Überwachung oder die Kamera weiterläuft, niemand zu Hilfe kommt und Irina dann zusammensackt auf ihrem Stuhl dort in der Straßenbahn. Das ist ja das, was wir zu sehen bekommen haben. Und ich habe mich entschieden, auch das zu teilen, um eben zu zeigen, wie grausam einfach die Realität ist, um halt nichts zu schönigen. Wir erinnern uns alle an George Floyd und die Aufnahmen, die wir bis ins kleinste Detail, ich habe mir die Bodycam-Aufnahmen, ich habe mir die Protokolle durchgelesen sogar. Und jetzt würde mich interessieren, zum einen, wie ist das aktuell in Österreich in der Art und Weise der Berichterstattung? Also ich habe hier bei den Öffentlich-Rechtlichen noch immer nichts gefunden. Und auch die anderen, ich würde sagen, ist es eher sehr zurückhaltend, wie darüber geschrieben wird. Watson beispielsweise, natürlich auch so ein neulinkes Medium, die sprechen natürlich darüber, dass Rechte das instrumentalisieren für sich. Wie ist bei euch die Lage dazu in Österreich?
Bei uns wird es eher von Boulevardmedien, also von Medien von Schlage der Bild-Zeitung besprochen. Beim ORF habe ich jetzt Stand vor circa einer Stunde noch nichts gefunden. Und auch hier ist es eher so eine Metageschichte, sprich, es wird darüber gesprochen, wie das Ganze jetzt von Trump instrumentalisiert würde. Mhm. Also hier wird dann im Wesentlichen empört man sich, auch so bei den linksliberalen Medien, darüber, dass dieser grauenhafte Mord angeblich missbraucht würde politisch. Das ist so der Tenor.
Jetzt habe ich das, als ich das mitbekommen habe oder gesehen habe, also zum einen habe ich das auch auf Twitter heute ausführlich dazu geschrieben oder auf X, ist mir echt ein bisschen übel geworden, lag vielleicht heute Morgen noch ein bisschen mit an der Uhrzeit, aber zu sehen, wie grausam jemand agiert und dann auch noch die Aufnahme, in der er wegläuft, von ihr zu sagen, I got that white girl, hat er zweimal wiederholt, weil ja auch dementiert wurde, dass das irgendwas mit Hautfarbe zu tun hat. Heute, oder beziehungsweise je nach Zeitverschiebung, hat ja CNN in einem Live-Beitrag auch darüber gesprochen. Und dabei einer der Moderatoren, der gesagt hat, dass Charlie Kirk das erste Mal Hautfarbe irgendwie thematisiert hätte und dass das vorher gar kein Thema wäre. Nachdem du auch alle Sachen gesehen hast und er gesagt hat, I got that worker, glaubst du, dass Hautfarbe etwas mit der Tat zu tun hatte?
Ich glaube schon. Denn er hat es ja gesagt, I got that white girl, also ich habe das weiße Mädchen erwischt, eindeutig. Einige meinen auch gehört zu haben, dass er sagt, er hat jetzt endlich ein weißes Mädchen erwischt und umgebracht. Und vor allem geht es hier ja auch um eine strukturelle Geschichte. Also strukturell ist es so, und das kann man nicht leugnen, ob es einem gefällt oder nicht, dass Schwarze, obwohl sie nur einen kleinen Teil der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika stellen, einen guten Teil ja mehr Morde als Weiße begehen. Nicht nur pro Kopf, sondern auch numerisch gibt es mehr Schwarze, die Weiße ermorden, als umgekehrt. Das heißt, man hat wirklich eine unglaublich gefährliche Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein Thema, das lange Zeit im Mainstream nicht behandelt wurde, sondern nur von den sogenannten Randgruppen von der Alt-Right, von Leuten jetzt wie zum Beispiel in Fuentes. Und jetzt wird das zum ersten Mal in Fox News besprochen. Charlie Kirk spricht darüber, Matt Walsh spricht darüber, also ein Dammbruch. Und dieser Diskurs, diese Frage, warum gibt es da so krasse Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen, der ist jetzt mehrheitsfähig geworden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht mehr rückgängig zu machen ist und die große Folgen haben wird auf die Entwicklung in Amerika. Also ein Bann, ein Tabu, das jahrzehntelang aufrechterhalten wurde, ist jetzt gesamtgesellschaftlich gebrochen, spätestens in dem Moment, als Donald Trump diese beiden Bilder in die Kamera gehalten hat.
Steven Crowder, der auch sein Format Louder with Crowder oder jetzt nur noch Steven Crowder und nur noch unregelmäßig auf YouTube ist, hat das auch angesprochen. Er hat das formuliert, dass die Weißen nun ihren George Floyd bekommen hätten. Und auch das habe ich ausführlich dargelegt, warum ich der Meinung bin, dass der Vergleich nicht ganz treffend ist, abgesehen von der Tatsache, dass wir in beiden Fällen einen schwarzen, bereits vorverurteilten Straf- und Gewalttäter haben. Im Fall von George Floyd auch mit Drogenmissbrauch und so weiter. Aber letztlich, also worum es ja geht, ist eine tragische Symbolfigur, die für all das steht, was im Fall von George Floyd mutmaßlich, im Fall von Irina Zarutzka tatsächlich im Land falsch läuft. Und du hast es gerade angesprochen, es sind etwa 30%, die für, es waren mal 50, mittlerweile sollen es sogar noch mehr sein, etwa 60% der Morde und viele andere schwerste Straftaten verantwortlich sind. Also es ist quasi exakt dieselbe Debatte, die man in Europa führt, in Großbritannien, in Frankreich, in Spanien, in Österreich, in Schweden, in Deutschland. Wir haben bestimmte Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsteile, bei uns hauptsächlich die illegalen Zuwanderer, seit über 10 Jahren, aber auch schon deutlich länger, die überproportional häufig Straftaten begehen. Und die Besonderheit in den USA ist ja nochmal, dass das Verhältnis zwischen Schwarze begehen schwere Straftaten an Weißen und andersherum, dass da so eine hohe Diskrepanz ist, je nachdem, um welche Straftaten es sich handelt, reden wir von Quoten von bis zu 15 zu 1. Denkst du denn, also ich bin da ehrlich gesagt eher ein bisschen pessimistisch, dass dieser Fall jetzt tatsächlich etwas ändern wird? Oder glaubst du, dass das vielleicht eine, nicht ganz Eintagsfliege, aber dass das in wenigen Wochen vielleicht wieder abgeklungen ist und man zurück zur Tagesordnung übergeht?
Nein, also der Fall ändert auf jeden Fall etwas. Ich bin überzeugt davon. Wir müssen noch ein bisschen auf die Details eingehen. Also die Richterin, die diesen Typen hat laufen lassen, diesen De Brown, die ist selber auch eine Afrikanerin. Der ist 14 Mal verhaftet worden, 14 Mal freigelassen worden. Jetzt halte ich fest, sein Halbbruder Stacey Dijon Brown hat 2012 ebenfalls einen Weißen ermordet. Und auch ihr Vater, die Carlos Brown Senior, ist mehrfach vorbestraft wegen krimineller Vereinigung, Diebstahl, Einbruch, illegalem Waffenbesitz. Das heißt, das Ganze ist einfach ein krimineller Clan und ein Fluch für die Gesellschaft, diese Familie. Und es ist tatsächlich so, dass ein Weißer 30 Mal häufiger von einem Schwarzen getötet wird als umgekehrt. Das sind einfach Fakten. Das hat auch Trump jetzt klar gesagt, es ist eine unangenehme Sache, aber es ist einfach so, dass die Gewalttaten, die Morde primär von Hispanics und Schwarzen begangen werden. Und was kann man machen? Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein 10 Strikes, 5 Strikes oder 2 Strike System. Sprich, wenn du zweimal schwere Straftaten begangen hast, dann bleibst du ein Leben lang im Gefängnis. Punkt. Und Trump hat auch schon angedacht, dass man ja auch theoretisch extraterritoriale Gefängnisse für wirklich brutale, berufliche Schwerstverbrecher und Mörder aufbauen könnte. Ja, gab es ja auch mal schon in der Geschichte früher so Gefangenenkolonien. Also das hat jetzt Trump gesagt, sage jetzt nicht ich. Mhm. Ich glaube, dass das zu einer massiven Verschärfung führen wird, weil die Demokraten haben ja mit Black Lives Matter Defund the Police im Wesentlichen die Polizei aus einigen Städten zurückgezogen mit einer Gewaltexplosion, unter der auch primär Schwarze leiden, weil die Schwarzen bringen zwar Weiße häufiger um, aber die Gewalt unter Schwarzen, zwischen Schwarzen ist noch höher. Und ich glaube, dass dieser Vorfall jetzt eine rechte, patriotische Bürgerrechtsbewegung auslösen wird, die auch politische Veränderungen herbeiführen wird. Und der Hauptgrund dafür ist, dass jetzt auch zum ersten Mal eine gesellschaftliche Elite dahinter ist. Ein Silicon Valley CEO hat $500.000 ausgesetzt als Pool, um damit Aktivismus, rechten Aktivismus, White Life Matter Aktivismus zu bezahlen für jedes Wandgemälde und für jede Aktion für ihrer, wie sie genannt wurde, die Irina, will er $10.000 zahlen von diesen 500.000. Danach hat Musk gesagt, erhöht um 1 Million. Und Andrew Tate hat auch gesagt, erhöht um 1 Million. Also ich glaube auch nicht, dass sie zurückziehen werden. Man hat jetzt einen Topf wie diesen Climate Rescue Fund für die Klimakleber von 2,5 Millionen Dollar für Aktivisten in Amerika. Und ich glaube, dass jetzt eine ganz andere Sensibilität da sein wird und die wahrscheinlich weiter in kommenden Morde von Schwarzen und Weißen jetzt viel, viel stärker Beachtung finden werden. Also ich würde sagen, es gibt große Chancen, dass was lange gärt, jetzt Wut wird und wir direkt in diesem Moment erleben den Beginn einer patriotischen, pro-weißen Bürgerrechtsbewegung in Amerika.
Du hast angesprochen, Donald Trump hat das Ganze auch thematisiert. Jetzt hat ja im Jahr 2023 hat ja Joe Biden davon gesprochen, die größte Gefahr in den USA geht von der White Supremacy. Also lässt sich nicht so richtig übersetzen, aber man kann das quasi sagen, sowas wie die Rechtsextremen sind die größte Gefahr für Deutschland, dass das ähnlich für die USA gelten würde, auch wenn ja sämtliche Zahlen und Statistiken dagegen sprechen. Aber das war ja auch schon davor der Fall. Also auch die Zahlen und Statistiken haben ja vorher bereits nicht gelogen. Aber denkst du, dass es ohne Galionsfigur quasi im tragischsten Sinne wie Irina, dass dann Menschen einfach dafür, ähnlich wie in Deutschland, nicht empfänglich genug sind? Und wir hatten ja auch Fälle, unzählige Fälle, Ruven Lauer beispielsweise aus Mannheim, mit einer der bekanntesten, der auch von einem illegalen Migranten ermordet wurde. Glaubst du, dass es diese einzelnen tragischen Fälle da, diese tragischen Einzelfälle braucht, um die Bevölkerung irgendwie aufzurütteln?
Ich fürchte, dass diese ethnischen Schocks, wie ich sie nenne, also Mannheim, Solingen, diese vielen Vorfälle, das sind, was dann Leute wachrüttelt und was so Momente erzeugt, in denen das Overton-Fenster große Sprünge macht. Weil das, was jetzt Charlie Kirk, Matt Walsh sagen, das wussten die immer schon, aber sie haben sich nicht getraut, es zu sagen. Und jetzt im allgemeinen Zorn, auch weil sie selber zornig sind, wenn man das Video sieht, dann wirst du einfach zornig. Also das macht dich fertig, das Video zu sehen. Dass auch ich habe es mir jetzt schon mehrfach anschauen müssen, auch aufgrund der Berichterstattung und der Tätigkeit. Das macht dich zornig und das führt dazu, dass Leute jetzt Dinge endlich auszusprechen wagen. Und ich glaube, warum das jetzt ein Durchbruch ist, liegt einerseits, wie gesagt, daran, dass es jetzt auch gesellschaftliche Eliten gibt, rund um Musk und andere Leute, die das Ganze finanzieren und vorantragen. Aber ich sehe zwei entscheidende Faktoren. Erstens, wir haben ein Video. George Floyd, das Video wurde veröffentlicht. Alan Kurdi, das ertrunkene Flüchtlingskind, das Bild ging um die Welt. Die Bilder der erstickten Flüchtlinge im Lieferwagen in Österreich gingen um die Welt. Also es wird seit Jahrzehnten von den Mainstream-Medien ganz gezielt gatekeepert, also gatekeept, so übersetzt man das, glaube ich. Sprich, sie zeigen uns Gewalt, Brutalität und grausame Dinge immer nur dann, wenn sie emotional uns in eine bestimmte Richtung treiben wollen. Aber unsere Opfer sehen wir nicht, die werden unter den Tisch gekehrt. Und da haben wir zum ersten Mal jetzt wirklich ein derartiges Video. Und es gibt jetzt auch eine Petition, dass man das Video vom Mord an Austin Metcalf veröffentlicht. Sprich, wenn da noch mehr Videos jetzt veröffentlicht werden und die Leute das sehen, dann wird das eine ganz andere Wirkung haben. Und mit X haben wir zum ersten Mal eine soziale Plattform, wo auch so Trends entstehen können, wo wir extrem schnell Informationen bekommen können, solche Videos sich in Windeseile um den Globus verbreiten. Auch das gab es vorher nie. Das hatten immer nur schwarze Hispanics, also andere ethnische Gruppen, aber Weiße in Amerika hatten niemals eine soziale Plattform, eine öffentliche, wo sie frei diskutieren konnten über ihre Sorgen, ihre Gefühle und ihre Probleme. Die wurden immer überall sofort gesperrt und die beiden Faktoren, das Video plus die soziale Plattform X, erzeugen jetzt eine Dynamik bei diesem ethnischen Schock, die aus meiner Sicht anders ist. Also es kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, dass das wirklich der Beginn von einer echten politischen Veränderung sein könnte.
Du hast es angesprochen mit dem Schockvideo, dass es veröffentlicht wird. Das war ein Gedanke, den ich vorher hatte oder ursprünglich, ob man die Aufnahmen zeigen kann oder nicht, einfach auch aus moralischer Sicht, auch der Familie oder dem Opfer gegenüber, wie verhält man sich? Aber auch dann muss man den nächsten Schritt ja gehen und sagen, welche Aufnahmen kennen wir denn von anderer Seite? Und da gibt es nichts, was zensiert wird. Jemand anderes hat geschrieben, man wird als Kind bereits damit mehr oder weniger drangsaliert mit Bildern und Videos von den NS-Verbrechen vom Holocaust. Dinge, die man sich ansehen muss, um zu verstehen. Hashtag nie wieder, das darf nie wieder passieren. Daher bist du auch der Meinung, dass egal wie grauenhaft und schlimm solche Aufnahmen sind, dass es dass es eben die ungeschönte Realität zeigt, dass die Menschen es sehen müssen, um zu verstehen?
Nein, also ich würde sagen, im besten Fall würden wir gar nichts davon zeigen, vor allem nicht Kindern. Und ich fände es besser, wenn es hier eine allgemeine Zurückhaltung gäbe, weil es einfach würdevoller wäre. Und ich finde es auch generell ganz abstrakt nicht positiv, mit diesen Schocks und Emotionalität Politik zu machen. Das Problem ist aber, wenn du permanent von der Gegenseite emotional erpresst wirst, wenn du ständig diese Bilder, diese inszenierten emotionalen Attacken kriegst, die vor allem auf Frauen wirken, wo Kinder, wir erinnern uns an der Grenze in Belarus und in Griechenland, zum Weinen gebracht werden, um dann weinende Kinder in die Kamera zu halten. Also wenn der Gegner mit diesen emotionalen Psychokriegswaffen vorgeht, dann muss man schon sagen, wenn die das machen, dann müssen wir auch das Recht haben zu zeigen, wie hart Gewalt, Verbrechen und Multikulti und Diversity uns treffen. Und ich glaube, das ist notwendig. Das ist aber letztlich eine Art Dynamik, die der politische Gegner uns aufgezwungen hat. Im besten Fall gäbe es hier eine Einigung, dass man das gar nicht zeigt. Aber wenn der politische Gegner einseitig immer nur diese Gewalt drosselt und zeigt, wenn wir als böse dargestellt werden, und das ist ein wirklich sehr gutes Beispiel gebracht, also mit dieser sogenannten Holocaust Education, das ist der Fachterminus, da findet eine ständige Traumatisierung statt. Da gibt es einen guten Aufsatz von Professor Dr. Ulrich Schmidt-Denter, einem Kinder- und Jugendpsychologen. Und da beschreibt er ganz genau diese Auswirkungen. Er sagt, bei dieser Erziehung werden gezielt Traumata ausgelöst. Also alle Richtlinien, die es bei Erziehung immer gibt, alles kindgerecht zu machen, nicht zu triggern, überall wird weißt du, alles entschärft, alles entfernt, weil man Kinder belasten könnte. Es gibt kein Krokodil mehr, keinen schwarzen Mann. Aber in dem Fall werden Kinder viel zu früh mit maximaler Gewalt konfrontiert, um sie in einen Schockzustand zu versetzen und sie dann ideologisch neu zu programmieren. Und das wurde genauso gemacht bei Black Lives Matter, das wurde gemacht bei Aylan Kurdi. Und jetzt schlägt das Pendel um und schlägt zurück. Und das, was sie jahrzehntelang gemacht haben, das wird jetzt auch von Rechten übernommen. Kann ich sagen, dass ich mich darüber freue? Ich will auch nicht sagen, dass ich das gut finde, wenn solche Videos entstehen oder rauskommen. Aber ich muss sagen, wenn man die sagt, wir müssen uns die Bilder anschauen, auch wenn sie hart sind, dann müssen wir uns bitte alle Bilder anschauen und die gesamte Realität zu Gemüte führen.
Um eben nicht den Eindruck zu erwecken, dass es grauenhaft, also dass diese grauenhafte Realität nur auf einer Seite gibt und der Preis, den man dann eben dafür zahlen muss, wahrscheinlich auch den Preis, den die Angehörigen zahlen, die das jetzt sich ziemlich sicher auch nicht da, dagegen wehren können, es immer wieder zu sehen, was mit ihrer Tochter, mit der Schwester, mit was auch immer sie für ihre Menschen in ihrem Umfeld war, dass auch die das immer wieder sehen müssen. In Deutschland ist es im Moment so, dass es quasi unter den Tisch fällt, oder wenn halt dann eben eine Randbemerkung, ich weiß nicht, ob sich das in den nächsten Tagen noch ändern wird, ich glaube nicht. Und ich glaube auch für Deutschland wahrscheinlich nicht. Wir haben das bei Michael Stürzenberger gesehen, auch da gab es die Videoaufnahmen eben in Mannheim. Ich glaube, der Deutsche ist dafür nicht so sehr empfänglich, wie es jetzt vielleicht der US-Amerikaner sein könnte.
Ja, da gebe ich dir recht. Es kann sein, dass es in Deutschland einfach noch alles viel verstockter ist. Aber ich muss auch sagen, es gab vorher auch schon Aufnahmen, aber irgendwas an diesem Video ist halt einfach anders. Ja? Dieser Kontrast, diese Szene, wie sie nach oben schaut, auch dieses fragile junge Mädchen, dann die Tatsache, dass sie gerade von einer Schicht nach Hause kam, ja, wo sie in einer Pizzeria gearbeitet hat. Mhm. Also die ist gezwungen, diese U-Bahn zu nehmen, weil sie nicht genug Geld hat, weil sie in die Arbeit gehen muss, weil sie um Überleben kämpfen muss. Sie repräsentiert also wirklich diese auch sozial schlechter gestellte, benachteiligte Schicht an Einheimischen oder Weißen in Amerika, die dann gezwungen werden, in diesen multikulturalistischen Zuständen zu leben. Ich glaube, dass tatsächlich das Video auch in dieser Drastik, in dieser Gegenüberstellung, wie der sich so runterbeugt und auch dieser völlig sinnlosen, völlig willkürlichen, erratischen Gewalt, der sticht einfach von hinten mit dem Messer, während sie Musik hört. Das ist einfach so schockierend, da kommen so viele Dinge zusammen, dass das einfach etwas mit dir macht. Und das habe ich jetzt schon 100 Mal gelesen, fast gefühlt auf X, wo Leute sagen, ja, ich habe das Video gesehen und das hat mich verändert. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Es reicht mir jetzt, ich kann nicht mehr zuschauen. Es muss etwas getan werden. Ich werde mich jetzt einsetzen dafür, dass meine Kinder, meine Töchter das nicht erleben müssen. Also das hat schon eine tiefgreifende Wirkung. Und ich glaube, dass es wirklich auch ganz stark an diesem Video, an der Person von Irina an diesem Mörder, an diesem Dee Brown liegt, dass es eine derartig starke Wirkung hat.
Ich bedanke mich bei dir, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich fortfahren und mich natürlich freuen, wenn du auch künftig auch genauso spontan wie heute nochmal zur Verfügung stehst, um ein paar Fragen von mir zu den aktuellen Themen zu beantworten.
Wenn ich Zeit habe, jederzeit. Ich danke dir, dass du über dieses brennende Thema sprichst und auf einer Plattform wie YouTube und auf einer Plattform wie YouTube mich auch als Gast zu dir in die Sendung holst. Vielen lieben Dank und allen Zusehern wünsche ich trotz allem noch einen schönen Tag.
Danke, Martin. So, wir machen weiter. Und zwar, ich hatte es angesprochen, dass ja das Video in Gänze veröffentlicht wurde von Irina Zarutzka. Und ich habe auf Twitter, für diejenigen, die mir auf Twitter noch nicht folgen, sollten das definitiv tun, sehr ausführlich erklärt, warum ich der Meinung bin, dass es geteilt wurde. Und ich kann mich da der Meinung von Martin nur anschließen, dass ich auch glaube, wenn es einen medialen Konsens gäbe, wie man mit solchen Taten umgeht, von linkspolitisch verwendbarer Seite wie von rechtspolitisch verwendbarer Seite, um das mal so ein bisschen einzuteilen. Also wenn ein Schwarzer durch Polizeigewalt stirbt, ja, das klassischste Bild, was gezeichnet wird, genauso wie eine junge weiße Frau durch einen, weiß ich nicht, drogensüchtigen, obdachlosen, vorbestraften US-Amerikaner. In beiden Fällen sensibel damit umgegangen wird und möglichst wertneutral darüber berichtet wird. Aber wir haben gesehen, der Standard, der Benchmark, wenn man das Wort verwenden möchte, der gesetzt wurde, ist nun mal für diese Fälle George Floyd. Und George Floyd nicht als der fromme Kirchengänger, der in der Suppenküche ausgeholfen hat, jeden Sonntag in der Kirche gewesen ist, sondern ein vorbestrafter Drogenabhängiger, der unter anderem in seiner Verbrecherkarriere einer schwangeren Frau eine Waffe an ihren Bauch gehalten hat mit dem ungeborenen Kind darin. Das ist George Floyd, das ist der Standard, weshalb Städte in den USA in Brand gesteckt wurden, weshalb Nike-Stores, Nike-Läden, Adidas, Apple Store und andere Geschäfte gelootet, wie es heißt, also im großen Stil ausgeraubt wurden, als Begründung dafür, dass es der armen, schwarzen, unterdrückten Gesellschaft in den USA so schlecht geht. Wir haben es mit Liana K. gesehen, die vor einen Güterzug geschmissen wurde, von einem illegalen Iraker in Friedland, ausgerechnet in dem Ort, in dem jetzt 45, eigentlich 47 Afghanen, die aus Pakistan nach Deutschland geholt wurden, in der Erstaufnahmeeinrichtung waren, ausgerechnet in dem Ort vor einen Güterzug geworfen wurde, während sie mit ihrem Großvater, mit ihrem Opa telefoniert hat, der das Ganze mit anhören musste. Jetzt haben wir diese Aufnahmen aus den USA, aus dieser Straßenbahn. Und um zu verdeutlichen, um zu zeigen, wie schlimm es aktuell darum bestellt ist, glaube ich, muss man darüber sprechen, muss man über Irina Zarutzka sprechen. Sie wurde gerade einmal 23 Jahre alt. Dieser Clip geht nicht ganz eine Minute, es sind etwa 53, 54 Sekunden. Und wir sehen auch aus anderer Perspektive, dass in dem Zeitraum die umstehenden Personen, unmittelbar als es passiert, steht jemand auf und geht dann die Carlos Brown Jr. hinterher durch den Waggon. Es dauert einige Sekunden, für diejenigen, die sich vielleicht auch ein bisschen auskennen in dem Bereich. Die ist im schweren Schockzustand, ja, Adrenalin durchströmt den Körper, sie bleibt halt sitzen und es dauert wenige Sekunden, weil sie eben am Hals an kritischen Gefäßen mit dem Messer verletzt wurde, dauert es wenige Sekunden, bis sie zusammensackt und vor Ort verstirbt. Jetzt gab es immer wieder Stimmen, die laut wurden, die gesagt haben, warum hat denn von den Umliegenden niemand geholfen, zumindest niemand in den ersten 45, 50, 60 Sekunden irgendwie eingegriffen, hat irgendwas gemacht. Carlos Brown ist ja mit dem Messer weggelaufen, hat im Weggehen noch davon gesprochen, dass er eben dieses weiße Mädchen nun erwischt hat. Er hat das noch einmal wiederholt, also hat das insgesamt zweimal ausgesprochen. Und ich bin da so ein bisschen unschlüssig, wenn es darum geht, das den Leuten unmittelbar vorzuwerfen. Zum einen kann es durchaus sein, dass man im ersten Moment sich ebenfalls in einem Schockzustand befindet und dass es ja durchaus einfach und bequem ist, zu Hause vom Sofa hier hinter meinem Schreibtisch aus meinem Studio raus zu urteilen, zu sagen, was man denn getan hätte, was man hätte tun müssen. Jetzt habe ich ein bisschen medizinische Erfahrung durch meine Ausbildung und meine Arbeit in der Notaufnahme und ich versuche mir zu attestieren, dass ich in so einem Moment schnell reagieren könnte, ihr irgendwas auf den Hals drücken. Wahrscheinlich hätte es nichts geändert. Wenn so ein großes Gefäß in so einem Moment verletzt wird und sie im ersten Moment im Schockzustand dort sitzt, sich die Hand vor die Augen hält, vielleicht anfängt zu weinen, man weiß es nicht genau, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ihr in dem Moment bei so schweren Verletzungen tatsächlich noch das Leben retten kann. Es zeigt aber, wie kaltblütig, wie emotionslos jemand, der mehrfach durch das System gefallen ist, von einer schwarzen Richterin Anfang des Jahres noch wieder nach Hause geschickt wurde, nicht inhaftiert wurde, wie so jemand, stellvertretend übrigens für ganz viele andere Straftäter in den USA, so etwas, solche Taten immer wieder begehen kann. Und wie gesagt, auch hier vor dem Hintergrund, in einer gut funktionierenden westlichen Zivilisation glaube ich auch, so wie Martin Sellner, dass es nicht notwendig sein sollte, solche Aufnahmen zu zeigen, sondern dass die Menschen verstehen, was dahinter steht, wenn darüber gesprochen, wenn darüber berichtet wird. In diesem Fall ist das nicht so. Die New York Times, CNN, auch die britische BBC, MSNBC, vollkommen egal, wie die großen, die größten linken Medienhäuser, und wir sprechen hier von Medienhäusern, die ihr Geld damit verdienen, aktuellste Nachrichten auf die Sekunde in ihrem News-Kanal, Newsfeed zu veröffentlichen, die damit ihr Geld verdienen. Wenn all jene schweigen, dann muss man sich eben die Frage stellen, warum schweigt ihr und wie viel Druck braucht es? Braucht es tatsächlich diese grauenhaften Aufnahmen, um linke Medien dazu zu bewegen, nicht mehr zu schweigen? Der US-Präsident hat es angesprochen, ziemlich sicher war das dann auch der Zeitpunkt, an dem man gesagt hat, nein, wir können nun tatsächlich nicht mehr schweigen, wir müssen etwas dazu sagen. Ich habe das vorhin kurz schon angesprochen, bei CNN hat man kritisiert, dass Charlie Kirk vom Turning Point USA, kann man auch als eine Art Aktivisten bezeichnen in den USA, von der politisch-rechtskonservativen Seite, der das Thema Hautfarbe angesprochen hat. Und die Zahlen sind eindeutig. Als Weißer ist man deutlich häufiger, deutlich stärker gefährdet, Opfer einer Straftat eines Schwarzen zu werden, als andersherum. Beim Mord, Martin hat es angesprochen, die Zahlen sind übrigens öffentlich einsehbar. Das ist jetzt nichts Kryptisches. Die Chance 30 oder die Wahrscheinlichkeit 30 Mal höher, von einem Schwarzen umgebracht zu werden, als von einem Weißen in den USA oder eben halt andersherum. Wenn wir uns dann noch die Bevölkerungskonstellation anschauen, dass Schwarze genauso ghettoisiert zusammenleben in vielen Städten, wie das in anderen Ländern auch mit Migranten, Migrantenvierteln der Fall ist, dann ist natürlich auch die Frage, okay, wenn sie sich dort aufhalten und dennoch überproportional häufig Straftaten an Weißen begehen oder deutlich häufiger als andersherum, dann scheint es dort irgendeine sehr starke Diskrepanz zu geben. und warum das Ganze medial nicht so abgebildet wird, wie die Realität, wie die grausame Realität ist, das sind Fragen, die müssen sich dann nun mal diverse linke Medienhäuser gefallen lassen. Und auch in Deutschland kann man natürlich sich die Frage stellen, warum darüber nicht berichtet wird, wenn wir uns an die Berichterstattung von George Floyd zurückerinnern. Wenn das der Maßstab ist, den linke Medien für sich selbst übrigens festgesetzt haben, dann müssen sich die Frage gefallen lassen, warum hier, warum aber nicht bei anderen Fällen? Ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich bin da ein wenig pessimistischer als Martin und glaube nicht, dass es tatsächlich einen großen Wandel bringen wird, dass sich gravierend etwas ändern wird, weder in der US-Politik noch im Denken der Gesellschaft. Gestern, vielleicht war es auch vorgestern, habe ich darüber gesprochen, der moderne Wohnungsmarkt auch in den USA beschränkt sich darauf, dass man möglichst weit weg von Personengruppen lebt, die überproportional häufig solche Straftaten begehen. In meinem Fall, in Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern, wird es sein, dass ich irgendwo in irgendeinen Kaff auf dem Land ziehen werde, sofern ich mir das irgendwann leisten, finanziell erlauben kann, einen Bauernhof kaufe und auch wenn ich nicht gläubig bin, jeden Tag dafür bete, dass meine Kinder einfach nur gut behütet dort aufwachsen, ich alles dafür tun werde, um sie möglichst gut vorbereitet irgendwann in die Welt hinaus zu entlassen, in der Hoffnung, dass sie nicht irgendwann auch Opfer einer solchen Straftat werden, wie das im Fall von Irina Zarutzka der Fall gewesen ist. Und in westlichen Zivilisationen, abgesehen von Schwerstkranken, psychisch Kranken, wie auch immer man das medial dann framet, glaube ich, dass wir schon sehr lange über den Punkt hinweg sind, dass wir uns gegenseitig ein Messer irgendwo hinrammen. Allerdings sehen wir auch in Deutschland bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, und auch darüber hat jetzt zuletzt die Bild berichtet, über schwerste Gewalttaten, die von Afghanen begangen werden, haben wir hier eine statistische Diskrepanz, die sich nicht erklären lässt mit Gutmenschentum. Das war ein Ausschnitt aus meiner aktuellsten Sendung der Morgenstern-Show, jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr live. Aktuell 1 bis 2 Stunden mit wechselnden Gästen. Manchmal sitze ich auch alleine hier. Manchmal sind Leute zugeschaltet, so wie heute Martin Sellner. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am einfachsten tun, indem ihr die Beiträge bewertet, positiv wie negativ, gerne einen Daumen nach oben da lassen könnt, die Beiträge kommentiert, mit euren Freunden, Bekannten teilt und weitere Möglichkeiten, mich zu unterstützen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich sage Tschüss und bis dahin. Macht's gut.